Das letzte Mal haben Roman und Götz ihre Urlaubserlebnisse geteilt. Heute steht mein Wanderurlaub im Fokus. Wir sprechen unter anderem über den Jakobsweg, die richtige Ausrüstung, Sprachbarrieren und was das Reisen zu Fuß so besonders macht. Also packt die Rucksäcke, schnürt die Wanderschuhe und kommt mit auf eine kleine Wanderung. In diesem Sinne, Bon Camino mit Folge 203 von Abfahrt A2.
Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Augen.
Und mit diesem Wuh, das war jetzt nicht ganz so enthusiastisch, melde ich mich zurück im Februar, beziehungsweise nicht ich, sondern wir melden uns zurück aus dem Februar, weil das wäre ja quasi nur ein Drittel des ganzen Spaßes, wenn ich das hier alleine machen würde. Und mein Name ist Götz und ich bin hier nicht alleine. Mit mir zusammen, wie immer, wenn ihr Abfahrt A2 anmacht, sitzen hinter dem Mikrofon Roman. Hallo Roman.
Hallo Götz, hallo Sven, hallo ihr da draußen.
Und hallo Sven, genau.
Ja, hallo Roman, hallo Götz und hallo ihr da draußen.
Ich mach das nicht so häufig.
Ja, nein, ist gut. Stimmt, tatsächlich.
Ich habe mir eben gerade überlegt, du sagtest ja eben wir und wir hat ja drei Buchstaben. Mhm. Welcher Buchstabe werdet ihr? Ich bin offensichtlich das R wie Roman, aber wer werdet ihr und warum?
Ich habe irgendwie gerade direkt ein I-Gefühl. Also ich wäre
irgendwie ein W-Gefühl wegen Zween.
Ja, siehste.
Ist eigentlich einfach.
Na, okay. Cool. Ja. Konnten wir das jetzt auch mal nach 5 Jahren klären.
Ja, cool.
Ich hatte gehofft, da ist mehr Futter dran, aber gut.
Ich habe sehr viele Vornamen. Ich weiß nicht, ob wir mal darüber gesprochen haben. Mit sehr vielen Buchstaben, aber es ist nicht ein einziges I in keinem meiner Namen.
Das ist die Sehnsucht des Is. Du hättest gerne ein I in deinen Namen.
Ja.
Ich kann dir keins abgeben, leider. Es tut mir leid. Und Romin kann auch keins abgeben.
Nee, ich mache mit meinem zweiten Namen. Das ist nichts zu holen. Keiner hat irgendein I von uns.
Nee.
Selbst in dem Nachnamen nicht.
Ich muss direkt an so ein, was ist denn Isabel? Ist ein weiblicher, aber es ist denn ein männlicher I-Name? Ingo.
Zum Beispiel. Mhm. Aber muss ja noch nicht mal irgendwie an erster Stelle stehen. Also Timon zum Beispiel.
Dieter.
Timo.
Ja, das gut, geht okay, jetzt hier eine Stunde so. Also bleibt dran und schaut, welche Namen mit Ivi hier noch aus dem Hut zaubern.
Irgendwie musste der für mich irgendwie am Anfang stehen. Deswegen, das fiel mir jetzt gerade nicht so leicht.
Oh, Männernamen mit I, das ist wirklich.
Ja.
Das sind bestimmt irgendwelche.
Ivo, aber das ist meistens mit Y geschrieben.
Hatten wir Igor gerade eben schon?
Oh, nee, Igor hatten wir auch noch nicht.
Ivan.
Sehr gut. Sehr gut. Gut, egal, Jungs, egal.
Hört uns beim Denken zu.
Ja. Fakt ist, und da können wir einfach mal vielleicht anhalten, das ist unsere erste Abfahrt in 2025. Ist es so? Kurz, wenn du hochguckst, ne, habe ich schon direkt wieder so ein Panik im Nacken.
Also das ist die erste Abfahrt, zu der wir uns 2025 auch tatsächlich so zusammengefunden haben.
So.
Ja.
So.
Die erste Abfahrt war ja die, wo wir uns so live in den Arm nehmen konnten.
Das stimmt. Das ist ja aber die Sonderfolge Jahresrückblick etc., die wir ja aber auch 2024, wie wir auch sagen, aufgenommen haben. Mhm. Und dann sozusagen jetzt das allererste Mal eine wir senden aus 2025 in 25.
Das ist korrekt, ja. Da kann ich nichts gegen sagen.
Und vielleicht auch da direkt so ein bisschen ein Mea Culpa nachgeschoben. Eigentlich haben wir uns letzte Woche schon getroffen.
Ja gut, aber...
Ja gut, macht den Kohl nicht fett, ich weiß. Aber das soll natürlich, wir sind der transparente Podcast und da hört ihr den Husten im Hintergrund und ich bin's nicht.
Mhm.
Denn ich bin gerade wieder auf dem Weg der Besserung. Letzte Woche musste leider die Aufnahme nochmal komplett gecancelt werden aufgrund von Krankheit. Und ich finde, das ist ein guter Start bei uns. Denn mein Jahr startet genau so. Ich bin das zweite Mal jetzt krank.
Das zweite Mal schon?
Und ja, das zweite Mal. Wir haben jetzt gerade Anfang Februar und ich war im Januar schon zweimal krank.
Richtig.
Guter Start ins Jahr.
Da kann ich tatsächlich nur mit einmal irgendwie dienen. Dafür dann aber auch richtig. Also mit komplett flachliegen und zwischendurch nochmal so ein Hüsterchen, wie ihr gerade gehört habt. Aber zweimal ist schon...
Ja, sonst schneide ich die Huster ja mal raus. Diesmal lasse ich ihn auf jeden Fall drin.
Danke.
Kein Problem. Aber Roman, du scheinst zu grinsen, bist noch verschont geblieben, so wie es aussieht.
Ja, auf jeden Fall. Also körperlich alles in Ordnung. Mental hier und da der ein oder andere Breakdown kurz davor. Man packt sich an den Kopf und denkt, was ist denn hier schon wieder los? Dios mio. Aber da möchte ich hier gar kein Fass aufmachen, weil das ist ein Fass, das wir nicht mehr schließen können. Die Dose der Pandora darf hier nicht geöffnet werden und die soll auch nicht geöffnet werden. Hier ist ein Ort der kranken Leute oder der, die wieder gesund werden. Immer noch ein besserer Ort auf jeden Fall. Meine Rippe, danke der Nachfrage, geht's wieder gut. Ich bin wieder voll im Sportmodus, aktiver denn je. Mein Knie scheint auch einigermaßen mitzumachen, als ich es am Sonntag probiert habe. Also kann mir überhaupt nichts, diese Grippeviren da draußen. Offensichtlich, ich verstehe es gar nicht. Ich meine, ich habe 3 Kinder mit die unter fragwürdigsten hygienischen Bedingungen durchs Leben gehen und halt auch mit vielen Leuten unterwegs sind, die wahrscheinlich ähnliche hygienische Bedingungen dann eben haben. Und trotzdem, toi, 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 wurde ja noch nichts großartig ins Haus geschleppt. Hier und da mal ein bisschen Husten. Fieber war vor Weihnachten mal kurz ein Thema bei 2/5 der Familie, aber ansonsten.
Kennst du das noch von den Simpsons, wo Mr. Burns erklärt wird, warum er gerade nicht krank ist?
Ja, weil alle Krankheiten in seinem Körper da irgendwie gegeneinander kämpfen und dass alles in einem perfekten Gleichgewicht gerade ist.
Deswegen darf man da nichts dran ändern.
Apropos nichts dran ändern. Ich kann mich irgendwie zumindest dran erinnern, das ist ein ganz schlechter Übergang, weil es im Prinzip überhaupt nichts miteinander zu tun hat, dass wir beim letzten Mal Sven im luftleeren Raum haben stehen lassen, weil du ja noch ganz viele Dinge hattest, die du gerade so erlebt hast. Beim Stichwort, ich glaube, Wandern war es.
Oh, da hätte ich auch Bock drauf, weil wir schreiben immer noch den furchtbaren Februar. Also wir haben hier ständig irgendwie so um die 0 Grad, Leute werden krank und bleiben vielleicht in ihren eigenen vier Händen hocken, weil es draußen einfach menschenfeindlich ist. Sven, erzähl uns doch nochmal von der anderen Seite des Lebens. Ich weiß, ich hörte von dir, es gab auch mal ein Leben, wo Leute draußen waren, wo es warm war, wo man die Natur genossen hat.
Okay, hätte ich mich nochmal ein bisschen vorbereitet vielleicht, jetzt bin ich so unvorbereitet, müsst ihr mich jetzt mit durch...
Sorry.
Nee, alles gut, müsst ihr mich jetzt ein bisschen mit durchschawitzen. Ganz harte Ultras wissen vielleicht noch, dass ich mal darüber gesprochen habe oder wir darüber gesprochen haben, dass wir bei den Pfadfindern waren, Roman und ich. Und bei den Pfadfindern gab es immer verschiedene Abzeichen, die man machen konnte. Die wurden dann im Endeffekt auch so richtig präsent auf dein Hemd gestickt von Mama. Die hat das Hemd bekommen mit 2 Abzeichen, das wurde dann drauf gemacht. Und da waren halt so Messerabzeichen, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Darüber haben wir in der Folge auch drüber gesprochen, wo du halt die Handhabung des Messers lernst. Und wenn du das richtig kannst und richtig erklären kannst, das ist so eine Prüfungssituation, auch in der Gruppe, dann bekommst du dein Abzeichen. Und das war halt damals so ein Ding, dass man halt irgendwie auch, wenn man viele Abzeichen hat oder man wollte bestimmte Abzeichen hat, die sahen auch cool aus, also konnte man auch ein bisschen, also war ein Prestigeobjekt einfach mit auf deinem Hemd, was du halt trugst, eine Art Uniform, und wir hatten da auch nochmal in anderen Bezügen drüber gesprochen, aber was ich damit sagen will, ist, es gab damals eine...
man muss noch dazu sagen, vielleicht cool aussehen im Pfadfinder-Kosmos.
Ja. Dankeschön. Deswegen, ich sage ja gerade, man kann das auch ganz anders falsch verstehen, aber wie gesagt, wir waren Kinder und für uns war das einfach auch ein Prestige, dann auch verschiedene Abzeichen zu haben. Darauf soll es aber gar nicht abgehen, sondern da habe ich an einer Wanderung teilgenommen, einem Wanderungsabzeichen. Das heißt, man ist 15 Kilometer gewandert. In Bielefeld war das vom Eisernen Anton bis nach Oerlinghausen zur Jugendherberge. Dort hat man übernachtet und ist am nächsten Tag wieder zurückgelaufen. So. Und das war mega cool. Wir sind da wirklich richtig, also gemeinsam gewandert, haben dann auch noch diese, ich kann mich noch an diese Sandkuhle erinnern und wo man dann durchgerutscht ist und am Ende musste man auf jeden Fall in der Jugendherberge richtig schön einmal unter die Dusche und sich fertig machen. Ich bin immer wieder gekommen, komplett zerstochen, kaputt, übermüdet, überall irgendwelche Blessuren, aber glücklich. Ich bin in eine Badewanne reingegangen und mir tat alles weh, aber ich war... Also erzählt meine Mutter auch noch so, das war einfach, ich war happy und auch so, ich bin ja immer hyperaktiv gewesen und immer brauchte ich also zu viel Energie und nach diesen Wanderungen war einfach da ist der Schalter umgelegt worden. Also ich war einfach kurzzeitig wirklich ruhig und ausgeglichen. Und diese 15 Kilometer gab es dann für die erwachseneren und fitteren Kinder auch in der 30 Kilometer Variante und ich habe jedes Jahr diese 30 Kilometer, also erst 15 angefangen und dann jedes Jahr diese 30 Kilometer gemacht. Und ich fand, das war immer mein Ding. Und dann kommt man, wird erwachsen, irgendwann Pfadfinder aus den Augen verloren, meine eigenen Sachen gemacht, andere Interessen gehabt. Man wird ja erwachsen. Und ich habe das Wandern gar nicht mehr richtig auf dem Schirm gehabt. So. Und irgendwann dann mit meiner damaligen Partnerin ging es dann so rum, urlaubsmäßig. Und campen war ich auch immer groß. So meinst du dann Wandern und Campen und sowas. Und dann habe ich einfach mal gesagt, ich würde das mal gerne wieder machen. Und meine Partnerin war da aber nicht so begeistert von. Und dann habe ich damals nach der Trennung mich das erste Mal so einen eigenen Urlaub gemacht und habe gesagt, ey, ich bin immer wieder, habe ich von diesem Wandern gesprochen, ich mache das nochmal. Und da bin ich meine allererste eigengeplante Wanderung mit natürlich erstmal Klamotten einkaufen und Vorbereitung und etc. und richtig schön reingedeift und bin, und das kann ich wirklich jedem, der da draußen jetzt sitzt und denkt sich, oh, wandern, weiß ich nicht, kann ich wirklich nur empfehlen, den West Highland Way ist der bestausgebauteste, weiß ich, ob das heute noch so ist, aber vor 7-8 Jahren war es noch, bestausgebauteste Wanderweg Europas. Wirklich, im Mai bin ich gelaufen, du hast halt wirklich von Sonne bis, kannst du Schneeballschlacht machen auf dem Ben Nevis, ist alles dabei. Von sehr anspruchsvoll bis sehr einfaches Gelände ist auch alles dabei und von Bergen, Hochland brauche ich gar nicht sprechen. Da habe ich wieder gemerkt, was mir das bedeutet, wie viel mir das bedeutet, wie ich beim Wandern zur Ruhe komme, Denkprozesse anstoße. Ihr redet manchmal von diesem Runner's High, Joggen und ne, so verschiedene Prozesse. Das kann, habe ich beim Denken. Gib mir 2 Wochen nach so 5, 6 Tagen ständig morgens aufstehen, Zelt abbauen, loswandern, 16, 17 Uhr irgendwo ankommen, wieder Zelt aufbauen, Feuer machen, wirklich mit Topf und allem drum und dran. Ich hatte da komplette Selbstverpflegung. Du hast da manchmal einen kleinen Markt, da kaufst du dir ein bisschen Wasser, ein bisschen irgendwas, was du tragen kannst, Trockenfrüchte, was weiß ich, und gehst wieder weiter. Und dann kommt wirklich, stößt irgendwie nach so 3, 4 Tagen, war bei mir wirklich so ein, ja, ein High-Gefühl. Also ich kann, das ist wirklich, also kommt eine Klarheit, alles ist so einfach, du bist wirklich losgelöst von diesem ganzen Stress, Handy los, also ich bin da auch komplett Detox, ne? Ich merke einfach, wie gut es mir tut, Zeit komplett, ich habe eine ganz andere Zeitrechnung, ich habe eine ganz andere Verortung in Raum und Zeit und nehme mich ganz anders wahr, komme an meine Grenzen, gehe über meine Grenzen hinaus, aber das Tempo entscheide ich selber. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch ein kleines Zitat, was mir beim Wandern eingefallen ist, und da musste ich an euch denken, möchte ich hier einmal droppen. Und zwar, Joggen ist wie Wandern, nur schneller. Das heißt, wenn du täglich joggst und dann hast du deine 20 Minuten, 40 Minuten, Stunde, keine Ahnung, du machst deine Zeit, das ist super. Das will ich dir gar nicht absprechen. Für mich ist das aber nichts. Also nicht wirklich was. Ich muss versuchen, da irgendwie sportlicher zu werden und etc. Aber ich mag es dann zu sagen, okay, ich committe mich für 7 Tage, 14 Tage und dann gehe ich mein Stück. Und Strecke zu machen, die Strecke zu sehen, hinterher zu gucken, wo ich überall lang gekommen bin, sehr kleinschrittig auch mit Lokalitäten, Örtlichkeiten in Berührung zu kommen, das ist für mich wahnsinnig spannend gewesen. Und ja, das war Schottland sozusagen meine erste große Wanderung, die ich da wieder selbst gemacht habe. Und seitdem bin ich dann auf den Geschmack gekommen und vielleicht schon mal gehört oder gelesen, Harpe Kerkelings Buch, ich bin da mal weg. Der Camino ist dann irgendwie einfach so ein Ding, wo du von hörst oder immer mal irgendwie mitkriegst und weißt, da ist auch eine gut ausgebaute Wanderstrecke, nicht unbedingt so survival-mäßig und mit viel Zelten und mal gucken, wo ich heute übernachte, sondern auch schon die Möglichkeit, mal irgendwie in einem Hotel unterzukommen oder ja, ein bisschen komfortabler zu wandern. Und dann habe ich einmal die letzten 100 Kilometer vom spanischen Jakobsweg bin ich gelaufen. Einfach nur, weil ich gehört habe, man läuft so ein bisschen durch Stadt und kommt dann ans Wasser. Und das war so ein bisschen das Ziel. Ich wollte zum Wasser gehen und mich dann mit dem Wasser und mit dem Strand belohnen. Das war okay, aber wirklich sehr städtisch und nochmal ein ganz anderes Wandern. Und dadurch, dass du halt wirklich auch sehr viele Menschen hast, die sozusagen zu diesem heiligen Ort wollen und diesen Pilgerweg laufen, stellenweise ein bisschen überlaufen und ein bisschen überteuert. So, das habe ich wahrgenommen. Aber ich war auch nicht lange unterwegs, das waren glaube ich nur 5 Tage, einfach nur, weil ich mal wieder reinkommen wollte. Und dann ein Highlight, was ich hier auch droppen kann, ist der japanische Jakobsweg. Das ist der Kumano Kodo. Popkulturell habe ich auch schon ganz oft gedroppt. Japan für mich super spannend, super interessant. Und dann hörte ich davon, dass es halt auch einen japanischen Jakobsweg gibt. Und der zieht sich von südlich von Tokio, Wakayama in die Richtung, dann im Endeffekt fast über 100 Kilometer lang bis zu einem wunderschönen Wasserfall, wunderschönen großen Wasserfall mit einem dazugehörigen Mönchstempel. Und du gehst die ganze Zeit alleine, triffst natürlich auch mal hier und da jemanden, bekommst zur Anfang der Reise einen Stock, der wird für dich ausgesucht. Das ist wirklich wie so Harry Potter.
Harry Potter, ich wollte gerade sagen.
Wirklich, ja. Wirklich, du kommst da rein und der Typ sieht dich und sagt, ich habe einen Stock für dich. So. Und dann wird dieser Stock für dich gebrannt. Das ist wirklich so eine richtige Zeremonie, an der du teilnimmst, bevor es überhaupt losgeht. Und dann bekommst du deinen Stock. Und dieser Stock begleitet dich den ganzen Weg entlang. Und wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, Prinzessin Mononoke, der Film, wenn ihr den mal gesehen habt, dieser Dschungel, diese Waldzeremonie. Ja, ja. Ich bin da durchgelaufen. Also, diese Inspirationen sind so sichtbar in diesem Teil gewesen. Das war wahnsinnig schön, märchenhaft. Und dann kommst du halt wirklich am Ende und du hast halt auch irgendwie Heißwasserquellen, Onsens nennen die sich, weißt du, wo du einfach Mädchen, Jungs getrennt, dann wirklich in so Heißwasserquellen unterwegs bist. So. Also, wie man es auch aus Animes und solche Sachen kennt. Mhm. Also wirklich sehr kulturell, sehr nah dran. Auch da die Menschen super glücklich, dass du bei ihnen unterkommst, dass du das touristisch wahrnimmst. Habe ich auch sehr viel Liebe entgegengekriegt. Und genau, und dann kommst du halt wirklich in diesen riesengroßen Tempel, wo die Mönche leben. Und dort kannst du, wenn du willst, dann auch noch übernachten und nimmst teil an ihrem Leben und kannst an der Teezeremonie, an der Meditation, an solchen Sachen teilnehmen. Und das ist halt einfach, wenn du gerade sowieso mit dir auf dieser Reise bist und mit dir diese Sachen bearbeitest. Und für mich, wie gesagt, für mich, wenn ich sage, ich gehe wandern, mache ich genau das. Das war spirituell nochmal ein Top. Wirklich ein Wahnsinnstop. Und da bin ich auch wahnsinns beseelt wieder in Tokio angekommen. Und dann geht diese Schnelle und diese Hektik geht auch ganz anders an dir vorbei. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Das ist
ein Kontrast, ey.
Ja, genau.
Boah, ich habe gerade richtig Bock, in Japan wandern zu gehen. Japan ist so einfach wahnsinnig aufregend in meiner Vorstellung. Ich war halt auch noch nie da. Ich bin im Moment musikalisch in so ein Japan 80s City Pop irgendwie abgerutscht und so und habe mich da so ein bisschen eingebuddelt und deswegen, ich hatte zumindest mit den Kindern jetzt auch kürzlich im Herbstferien waren wir auch erstmalig, haben wir einen Wanderurlaub gemacht im Schwarzwald, was auch super cool war. Wir hatten auch mega Wetter, also so zwischen 15, 20 Grad. Es war wirklich, der Wald war, also wie man sich wirklich so einen Herbstwald vorstellt, ne? Sämtliche Herbstfarben da, es ist einfach wie du sagst, Sven, also man in kürzester Zeit schaltest du so dermaßen ab und lässt alles hinter dir. Also ich hatte zwar noch ein Handy dabei und war natürlich auch noch mit Familie und so und du musst da natürlich auf gewisse Sachen achten und manche Wanderwege sind dann irgendwie auch nicht, da ist nicht überall ein Geländer und so und das ist der Stoff, aus dem meine Albträume sind, dass da irgendein Kind möglicherweise abstürzt, was wirklich hätte passieren können, aber halt nicht passiert ist. Mega Abenteuer war, die haben auch echt gut mitgemacht. Aber sowas alleine zu machen und dann halt noch in deiner Situation, was du aus Schottland erzählt hast, das ist ja nochmal, also dieses ganze Selbstversorger-Ding, was du dabei hast. Ne? Wir hatten jetzt auch schon super wenig Leute, weil die Wege zum Teil abseitig waren, aber dann halt möglicherweise auch wirklich alleine wild irgendwo campen und sich da irgendwie selbst versorgen. Ich meine, wir hatten eine echt schicke Ferienwohnung mit einer Sauna und so, das ist nochmal ein anderer Schnack auf jeden Fall, den ich sehr mag ab einem gewissen Alter. Aber trotzdem, diese Erfahrung finde ich, muss total krass sein.
Also Schottland, ganz klar, ist die Möglichkeit, Wildcampen zu machen, ist offiziell erlaubt. Das Problem ist einfach, wie viel kannst du tragen? Mhm. Also ich kann dir 10 Liter auf dem Rücken schnallen, so, oder 20 Liter, aber du musst sie halt auch tragen können. Das heißt, du musst irgendwie eruieren, wie viel Trockenfutter kann ich mitnehmen und am besten irgendwo deine Flasche noch kurz auffüllen oder klare Seen und dann kochst du es ab oder so. Also dieser Survival-Gedanke, den ich damals auch gespürt habe, den hatte ich da halt wieder. Und das war genau dieser Reiz. Mhm. Und wo du es gerade sagst, mit unabgeseilt und gefährlich, im Rahmen von Japan und den Kumano Kodo, wenn man schon mal da ist, dann geht man natürlich auch den Fuji hoch, ne? Mhm. Und das gibt es ja ein Sprichwort, was ich hier auch ganz kurz droppen will. Den Fuji besteigt der Schlaue nur einmal. So. Also das heißt, du gehst den Fuji hoch und das ist eine Wahnsinnstortur. Mhm. Und wir waren noch so verrückt, da war noch ein Kollege mit dabei, der hatte sich in Tokio noch angeschlossen zu Beginn der Reise. Und wir waren so verrückt, wir hatten die Idee, wir gehen nachts, also nachts um 2-3 Uhr sind wir vom Hotel los, sind dann an den Fuß des Berges.
Okay.
Und sind durchgelaufen bis 5:56 Uhr ist Sonnenaufgang und das soll Glück bringen.
Ach krass, okay.
Und dann haben wir, und dazu gibt es ein YouTube-Video, das kann man sich angucken, bei dem lieben Icident, ganz Grüße gehen raus an der Stelle. Wir haben damals das Ganze aufgenommen, haben ein YouTube-Video rausgedreht von unserem Aufstieg auf den Fuji. Mhm. Und wir sind durch die Wolken durchgegangen. Also du siehst die Person, es wird ein bisschen neblig und dann gehst du durch Nebel und auf einmal bist du wie im Flugzeug, du guckst aus dem Fenster und dann siehst du die Wolken. Es ist Gefühl krass, wenn du so durch, du kannst dich fühlen, du kannst Wolken fühlen. Und du bist da einfach auf 3600, ich will es nicht genau sagen, bist du da oben, knapp 4000 Meter. Die Luft wird dünn. Wir hatten einen, der hat auch so ein Höhendefizit Probleme gehabt. Du musst halt immer auf bestimmten Stellen musst du Pause machen, atmen, kontaminieren, musst erstmal klarkommen auf die Luft und so. Und da ist einer zu schnell
das
gewesen.
Das klingt nach mir.
Ey, wie gesagt, also da sind Leute die Hände abgefroren, die haben sich Socken ausgezogen und die Socken über die Hände gemacht. Gibt's alles in dem Video, wie gesagt, wer da mal Interesse drauf hat, gerne beim lieben Icident reinschauen.
Wir können es nicht in die Shownotes packen?
Können wir auch in die Shownotes packen, auf jeden Fall.
Ja.
Aber das war natürlich, das ist Adventure, ne? Das ist absolutes Abenteuer und wir Idioten dann auch, du kannst da geführte Touren machen und dann auch irgendwie in 2 Tagen langsam hochlaufen und du hörst auch, wie er dann sagt, so, ja, wir machen das heute Nacht, wir laufen in eins hoch, so, und das ist schon crazy. Wir haben dann Leute getroffen, 2 Schweden und eine Französin und einen Koreaner, glaube ich, die auch mit uns dann das auch durchgezogen haben und dann ist es einfach auch ein Gruppengefühl, ne, wenn du irgendwie oben ankommst. Das war
wie so eine Schicksalsgemeinschaft.
Also ja, genau. Echt, einfach noch mehr Idioten. Ja.
So. Ja. Genau. Aber du bist ja irgendwie völlig am anderen, quasi anderen, kulturell anderen Ende der Welt irgendwie für viele von denen, die dann irgendwie da sind. Ne? Und dann hast du noch so eine extreme Naturerfahrung und alles.
Also. Aber ich brauche diese Extreme. Also genau wie du es gerade sagst, ich habe so das Gefühl, irgendwie, ich bin auch so ein, also entweder ganz oder gar nicht Typ irgendwie im Alltag. Und wenn ich dann Urlaub mache, also ich liebe auch Wellness und mir mal einfach die Sonne auf dem Dates machen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich was mache, dann möchte ich es richtig machen. Und da habe ich jetzt ja das große Glück, gemeinsam mit meiner Partnerin, die auch richtig Bock hat, das jetzt letztes Jahr gemeinsam gemacht zu haben. Muss ja aufpassen, was ich sage hier. genau, und da sind wir jetzt den kompletten Camino Portugues bis nach Spanien durchgegangen. Und meine Partnerin hat sogar noch krasser gemacht diesmal. Die ist den noch gar nicht so erschlossenen, teilweise gibt es noch nicht mal richtig Aufzeichnungen von diesem Wanderweg. Vom südlichsten Spot in Faro ist sie gestartet und ist bis zum Endspot fast, und ich sag's gerundet, 1000 Kilometer ist sie gelaufen. Und das in einer Zeit, also wirklich jeden Tag. Blasenpflaster und weiter morgens und wieder nächsten Tag laufen. Und dann habe ich mich ab Porto hatte ich mich dann angeschlossen, was dann ungefähr so die Hälfte in Portugal ist. Und dann sind wir den restlichen Weg gemeinsam gegangen. Und das war auch eine richtig, richtig krasse Erfahrung. Auch dann mit einer Partnerin zusammen, wie gesagt, jetzt ganz viel alleine erzählt oder mal einen Freund dabei oder mal jemanden kennengelernt. Aber das ist auch sehr schön, das mit einer Partnerin gemeinsam machen zu können. Ja, unseren Sommerurlaub haben wir nochmal komplett einmal für aufgegeben und sind dann den ganz gelaufen. Im Ganzen muss ich sagen, auch sehr schön. Der portugiesische Teil, absolut zu empfehlen, wird auch nicht das letzte Mal Portugal gewesen sein. Menschen und Land, ganz, ganz toll. Kulinarisch auch sehr viel für dich dabei, lieber Roman. Con queso, por favor, erinnere mich noch. Also ganz viel geiler Scheiß. Und dann, das Gefühl hatte ich eben schon so ein bisschen gesagt, bei den letzten 100 Kilometern in Spanien, wenn du dann so in Spanien reinkommst, dann wird es touristisch. Und du hast halt wirklich Reisegruppen, die mit Bussen von A nach B gefahren werden. Gepäck wird von A nach B gefahren.
Wahrscheinlich,
Die Preise, du bist gerade noch in Portugal gewesen, 3 Stunden später bezahlst du den doppelten, ich male Bilder, dreifachen Preis.
Ja.
Also das ist dann schon spürbar und dann denkt man sich so, okay, nee, da hat mir der andere Teil besser gefallen. Auch die Menschen, die verteilen da Wasser auf den Straßen, sind dankbar, dass du ihren Weg gehst. Und eine
Spanien,
Anekdote,
6 Euro.
Genau, dann, genau so, dann laufen wir so und wir waren so irgendwie, haben den Weg irgendwie nicht gefunden und fragen da irgendwo und kriegen halt dann irgendwie so mehr so rotzige Antworten. Die Leute sind genervt und ja, es ist überlaufen. Es ist wirklich touristisch wahnsinnig überlaufen Und das merkst du im spanischen Teil auf jeden Fall.
Ja.
Was natürlich dem Wandern und natürlich der Kondition und dem Gefühl des Körpers natürlich nicht entgegensteht. Ne?
Mhm.
Na klar.
Ja, also ich finde sowas ja immer interessant. Also gerade wenn gewisse Areale halt so einen Hype haben, wo dann irgendwie alle hinwollen und direkt daneben irgendwas ist, was im Prinzip genauso ist, aber einfach nicht so diesen Hype hat. So im Kleinen ist mir das mal in Deutschland an der Ostseeküste aufgefallen. Und zwar, wie heißt es hier denn jetzt? Das kann ja nicht so schwer sein. Lübeck. Genau. Lübeck liegt ja im Prinzip so an der Grenze von der DDR halt in Westen, also von Schleswig-Holstein zu Mecklenburg-Vorpommern. Und ich habe da mal halt Bulli-Urlaub gemacht und bin dann halt so die Küste rauf und runter gefahren. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Strände im Westen extrem überlaufen waren und dann bist du halt irgendwie 2-3 Kilometer in den Osten reingefahren und es war einfach kein Mensch am Strand. Also gleiches Wasser, gleicher Sand, aber irgendwie ein ganz anderes Flair und auch irgendwie ganz andere Beliebtheitsskala. Ist Scharbeutz nicht auch da um die Ecke?
Scharbeutz müsste da auch, glaube ich, irgendwo sein. Ja,
dann kennst du das ja.
Ich sehe da. Aber um diese Orte zu finden, und das ist so ein bisschen, dafür will ich auf jeden Fall eine Lanze brechen, das kriegst du nicht, wenn du im All-Inclusive-Hotel an der Rezeption mal, vielleicht hast du vielleicht mal Glück, kannst du Glück haben. Aber ich mag es dann auch oftmals, gerade dann, wenn du dann durch die Orte läufst, du kommst mit den Leuten, den Locals ins Gespräch, du sitzt in einer Bar, ich könnte euch schottische Bargeschichten erzählen, Jungs. bis zu dem Moment, wo ich dann nicht mehr geschafft habe, mein Zelt aufzubauen und mich einfach nur noch auf so eine Bank gehauen habe, bis Sonnenaufgang, bis der Metzger kam und fragte, ob es mir denn gut geht. Und ich meinte, alles gut, ich gehe weiter. Also wenn du mit Land und Leuten da in Kontakt kommst, ich glaube, da entstehen die richtigen Momente. Und auch da den Kumano Kodo beispielsweise, das wusste ich gar nicht, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das habe ich jemanden kennengelernt in Japan, der mir davon erzählt hat. So, und also manche Reise, kannst du nicht alle Reiseführer lesen, ne? Und ich kann natürlich auch sagen, fahrt dahin und fahrt dahin. Und wahrscheinlich sind da wieder schon 50.000 Menschen, die das auch schon gesagt haben. Aber der Tipp, den ich wirklich geben kann, wandern, reisen, egal was man macht, mit lokalen Menschen ins Gespräch kommen, schöne Momente gemeinsam teilen. Und wenn man dann cool ist und sich nicht verhält wie ein großes Arschloch, ich glaube, dann hat man da ganz, ganz viel Glück. Auch Couchsurfing und solchen Sachen bin ich jetzt nicht so bewandert. Meine Partnerin ist da sehr drin, hat auch ganz tolle Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube, da kann man auch budgetmäßig richtig coole Momente haben.
Boah, das ist ja sowas, da sehe ich mich halt null. Also nicht in irgendwie neue Dinge erschließen, einfach mal irgendwo hinfahren. Aber also es hat schon seinen Grund, warum ich mein Auto so umgebaut habe, dass ich halt drin schlafen kann. Weil, also dieses Kontakt aufnehmen mit irgendwelchen fremden Menschen, die da gerade am Straßenrand rumstehen. Also das ist etwas, was irgendwie, also ich merke gerade so richtig, wie ich mir versuche vorzustellen, wie ich das versuche, die Tat umzusetzen und sich so viel in mir dagegen sträubt. Du
bist aber auch kein Wanderfreund, Götz, oder?
Nee, bin ich nicht. Aber also ich meine, das grundsätzliche Prinzip, ob du jetzt mit dem Fahrrad so durch die Gegend fährst oder halt ob du wanderst.
Also beim Wandern ist so ein Ding, und das ist etwas, was ich interessant finde und ein Phänomen für mich. Du wanderst ja irgendwann los. So. Und dann hast du ein gewisses Tempo. Und auch wenn nicht alle Menschen dein Tempo haben, aber sie laufen ja alle irgendwie in einem bestimmten Zeitkosmos gleich los. Das heißt, du triffst dich immer wieder. Auch wenn du dich mal einen Tag nicht gesehen hast, du wirst dich irgendwann. Also nicht immer alle, aber du wirst immer wieder Gesichter kennen. Ah, den habe ich doch schon gesehen. Ah, guck mal, das sind doch die aus dem Land. Oder das sind doch die mit den Anzug. Ah, die hat man doch schon mal gesehen. Also man hat immer eine Wiederkehrung und man grüßt sich. Und das ist auch so schön. Auf dem Camino heißt es immer Buon Camino. Man grüßt sich immer. Man hat immer immer kurz ein nettes Wort füreinander. So ein Waldmannsheil, so einen schönen Tag auch noch. So. Und egal,
aber das sind ja keine Locals.
Nee, darum, nee, genau. Aber du kommst danach, und das ist jetzt unterschiedlich, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, auf dem Camino sind es Jugendherbergen. Klassische Jugendherbergen, die umgebaut sind, wirklich mit Stockbetten, und du pennst dann da. Und automatisch kommt es von dieser offenen, freien Situation zu einem Close-up, so. Und dann ist es da vielleicht nur ein Restaurant. Und dann sitzt du im Restaurant, bestellst noch ein Weinchen zusammen, kommst ins Gespräch. Weißt du, so was ich meine. Und da habe ich mich auch mit einem Local unterhalten. Er wird mich nicht verstehen, aber Grüße gehen raus. Der mir erstmal erzählt hat, was seine Vorfahren, wo die herkommen. Und Magellan heißt der. Magellan. Von dem großen Seefahrer. Also, es ist wirklich abgefahrene Geschichte, die er mir erzählt hat. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ich, wie gesagt, also, da hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, das möchte ich damit sagen. Aber du bist natürlich auch im Arsch, ne? Also wie gesagt, du kommst da irgendwann um 18 Uhr und da willst du auch irgendwann nur noch schlafen, weil du musst ja morgens wieder zum Sonnenaufgang wieder relativ früh raus. Und in Schottland ist es halt so, wenn du da alleine irgendwo dein Zelt aufschlägst, dann hast du halt niemanden, ne? Also da interessiert es auch niemanden. Ich hatte Glück, hab dann auch da jemanden oder Leute getroffen, mit denen ich weitergereist bin. Überleg mal eine Verletzung. Du knickst um, du machst irgendwas. Das sind teilweise 15 Kilometer zwischen der nächsten Möglichkeit und sowas. Ne? Das ist immer schon gut, wenn du zu zweit unterwegs bist. Ne? Ach krass, in Rumänien habe ich gar nicht rausgelassen. Ganz liebe Grüße an unseren Freund Laszlo, da sind wir durch den Schnee gelatscht. Also wie gesagt, Wandern begleitet mich auf jeden Fall immer gerne. Und ich mag es wirklich, mich zu Fuß und dann im besten Fall halt auch mit Locals zusammenzukommen. Oh ja, doch, die Story erzähle ich doch. Wir sind auf einem Berg, okay? Wirklich, komplett abgeschieden. Wir sind mit zwei Hunden aus dem Tal losgelaufen und sind wirklich irgendwann im Schnee, tiefsten Schnee. Und es ist so weit, dass ich schon eingeknackst bin und habe gesagt, boah, wenn ich jetzt nochmal einbreche, dann gehe ich hier zurück, dann mache ich hier nicht mehr weiter. So. Und wir treffen random einen Typen, der sagt so, ja, hallo, ich bin Forstwirt. Ich bin hier von der EU beauftragt. Er soll die Hochsitze checken und die Lokalitäten, wo die Förster unterkommen und schlafen. Ja, und wir so, ja,
Jackpot. Job, ey. Wow.
Dann, okay, dann führ uns doch mal dahin. Er führt uns hin, super cooler Typ, hat selbst eine Band im Tal, hat auch dann direkt einen Kollegen so direkt mitgenommen, so für so einen geilen Abend. Wir sind noch da geblieben, egal. Und wir sind an so einer geilen Location angekommen und er meinte, yo, warte mal. Ich war vor einem Jahr hier und da haben wir Alkohol versteckt. Warte mal ganz kurz. Und er rennt, springt in so ein Gebüsch rein so und holt zwei Flaschen, irgendeinen Wein und irgendeinen Hartgebrannten raus und meint so, ja Jungs, die habe ich hier letztes Jahr versteckt so für den Notfall so. Und dann sind wir da wirklich einfach abgeschieden im winterstlichen, haben ein Feuer da, also keine Sau hat sich für uns interessiert und wir hatten da geile Geschichten, Lagerfeuer und da so eine Local-Situation, die kann ich nur erzählen, weil es die passiert ist. So, es ist wirklich verrückt.
Ja.
Ja. Komm, eine habe ich noch. Bulgarien. Ich mit meiner Partnerin jetzt unterwegs in Bulgarien. Gibt's ein ganz tolles Plateau. Ist bekannt, weil du von da aus wirklich komplett über ganz Portugal gucken kannst. Ja? Über ganz Bulgarien gucken kannst. Habe ich Portugal gesagt? Bulgarien. Und wir laufen und mir ging's nicht gut zu dem Zeitpunkt. Muss ich da reinbringen. Ich war wirklich fiebrig und mir ging's nicht gut. Aber wir hatten das geplant und es war so, komm, wir machen das, wir ziehen das durch. Und wir laufen und ich merke aber, oh, mir geht's nicht so gut. Oh, vielleicht sollten wir umkehren, so. Und wir haben uns verlaufen. Langsam wurde es schon dunkel, du merkst schon so einen Schattigen über dem Berg und es war so, boah, scheiße, wo sind wir hier? Random, zwei Typen aus dem Geäst, wirklich, hinter uns tauchen die auf. Hello. Excuse me, könnt ihr mir sagen, wo ich hier gerade bin und das Plateau und eigentlich, wo geht's runter ins Tal? Ja, gar kein Problem, kann ich dir zeigen. So, wir waren nah dran, ne? So mal dafür, da, aber die beiden StarCraft-Spieler, Profi-StarCraft-Spieler aus Bulgarien, waren jetzt gerade, das war ja so ein bisschen, was macht ein StarCraft-Spieler im Wald? Richtig, er prüft seine Haschischplantage, die er gerade einmal prüfen wollte. Die ist wahrscheinlich da jetzt irgendwo so. Und dann sitzen wir da und haben uns das Plateau angucken können. Er hat uns noch mit nach Hause gefahren. Er meinte überhaupt kein Problem, es wird dunkel, komm, ich bringe euch nach Hause. Hat uns mit dem Auto mitgenommen, haben noch ein paar Geschichten ausgetauscht. Also Wahnsinn. Und davon, ich habe da noch ein paar von. Aber das ist, wie gesagt, man muss wandern, man muss rausgehen, liebe Leute. Und wenn ich hier irgendeinen aktiviert habe, einfach mal ein bisschen vor die Tür zu gehen, ein bisschen Gras anzufassen. Dann ist das doch gut.
Trotzdem glaube ich nicht, dass das am Endeffekt darin endet, dass wenn ich alleine loslaufen würde, dass ich irgendwann 1000 neue Freunde... Nee, das funktioniert bei mir nicht.
Ja. Manchmal kommen die auf dich, aber 1000 sind natürlich auch eine große Zahl.
Nee, also das ist ja tatsächlich auch was ich so am Urlaub alleine machen immer sehr genossen habe. Einfach dieses eine Woche lang kein Wort wechseln, außer wenn man an der Kasse ist und sagt, nee, ich brauche keinen Bock.
Der ostwestfälische Traum.
Kannst auch abwenden, einfach jetzt. Einfach gar nicht mehr reden.
Ja, das war irgendwie tatsächlich auch immer so ein Gefühl von Freiheit.
Und in anderen Ländern, andere Sprachen und so? Also hast du Spaß dann auch mit der anderen Sprache so ein bisschen rumzuspielen und mal hier ein Gracias rauszuhauen oder sowas?
Achso, das ja. Also wenn ich in ein Land fahre, dann versuche ich auf jeden Fall die Eckwörter irgendwie zu lernen. Mhm. Ne? Also so Danke oder irgendwelche Sachen, die einen halt grundsätzlich irgendwie über den Weg laufen. Also in Spanien wird man ja tatsächlich ganz häufig gefragt, ob man einen Beutel haben will, wenn man an der Kasse ist. Ne? Also dass man da sowas dann versteht und dass man dann da dementsprechend nur gracias oder sowas antwortet. Ja, also sowas schon. Mhm. Aber ich habe tatsächlich wenig Enthusiasmus darin, fremde Sprachen zu lernen. Das finde ich manchmal selber ein bisschen schade.
Enttäuscht von sich selbst.
Enttäuscht von mir selber, und ich bin auf jeden Fall wäre ein sehr schlechter Auswanderer, weil ich merke das auch jedes Mal, wenn ich Englisch sprechen muss, wie unglaublich anstrengend ich das finde.
Aber damit wärst du ein sehr guter Kandidat für die Auswanderer, weil die stehen ja meistens vor dem gleichen Problem, dass sie sich überhaupt nicht mit der Kultur oder der Sprache auseinandergesetzt haben, geschweige denn die können.
Nein, aber das wäre für mich ja die Grundvoraussetzung. Ja. Also bevor ich irgendwie in ein Land auswandere, mindestens einmal da gewesen zu sein und sich vielleicht auch mal mit Sprache oder so mit sowas auseinanderzusetzen, weil ich merke das auch jedes Mal. Ich meine, ich habe ja auch aus beruflichen Gründen halt häufig mit Menschen zu tun, wo Deutsch nicht die Muttersprache ist, wo ich halt dann auch immer wieder merke, wie hindernd das einfach auch sein kann. Was freie Entfaltung angeht, Verständigung. Also einfach auch, dass manchmal ganz einfache Gespräche, also wo wir jetzt innerhalb von 10 Sekunden irgendwie die grundsätzlichen Parameter irgendwie abgesteckt hätten, zu sagen, so, was möchte ich? Und du mir dann sagen kannst, ja, so habe ich gehört, dass du das möchtest, aber ich kann dir halt nur bis zu dem Punkt entgegenkommen, wo das Ganze halt dann irgendwie wahrscheinlich 20 Minuten dauert und erst nach 20 Minuten so rauskommt. Ah, so, das meintest du. Und von daher, nee, ich würde niemals blauäugig in irgendein Land auswandern.
Also finde ich grundsätzlich echt nochmal ein spannendes Ding, gerade im Zeitalter von KI, Google-Übersetzer. Also mittlerweile, ich mache ein Foto von einer Speisekarte und dann wird mir das auf Deutsch übersetzt. Also die Möglichkeiten werden immer mehr. Und du würdest trotzdem sagen, du müsstest erst die Sprache lernen, solltest du auswandern. Aber wenn du auswandern würdest und könntest die Sprache, wohin würdest du auswandern? Oder würdest du eher sagen, nee, auswandern?
Also auswandern ist für mich gerade absolut keine Option. Ich habe mich mit diesem Thema schon mal auseinandergesetzt, so, aber Stand jetzt würde ich sagen, nee. Und das ist wahrscheinlich dann auch eher Lebenssituation abhängig. Also es gibt jetzt kein Land, wo ich sagen würde, da würde es mir jetzt besser gehen als hier in Deutschland. Und deswegen ist auf jeden Fall der grundsätzliche Plan, da irgendwann hinzuziehen. Ja, aber wenn es sich halt ergeben würde und gewisse Parameter in meinem Leben den Schluss nach sich ziehen, so, das würde vieles einfacher machen, in fremdes Land zu ziehen, dann würde das schon in Erwägung gezogen werden von mir. Also so krass anti bin ich dann doch nicht. Ja, aber Google-Übersetzer kann ich dir sagen, für so einen gewissen kurzen Austausch ist es perfekt. Du kannst die Sprache nicht, die Person auf der anderen Seite kann halt kein Deutsch, kein Problem. So irgendwie kriegt man sich da auseinander. Aber also ich hatte das mal wirklich einmal, dass ich jemanden in der Therapie hatte, der ungefähr so viel Deutsch konnte wie ich Polnisch. Das war nämlich seine Muttersprache. Und wir haben uns über einen Tablet unterhalten, was er immer mit sich geführt hat, weil er das Problem nicht nur bei mir hatte, sondern halt noch bei vielen anderen. Und das ist wirklich anstrengend. Also so zu kommunizieren, weil es einfach, also auch wieder hier, ne? Also das ist ja so Dinge, die man irgendwie innerhalb es kommt einfach kein richtiges Gespräch auf, sondern es ist halt jedes Mal so dieses, es wird irgendwas eingetippt, dann wird auf Vorlesen gedrückt, also erstmal übersetzen, dann vorlesen oder dem Menschen halt gezeigt.
Das wird ja immer besser, das wird sich ja weiterentwickeln, aber allein die Option, ich meine vor 3, 5, 10 Jahren hättest du es gar nicht gehabt. Du hättest einen Dolmetscher gebraucht, 100%.
Ja, das schon, aber ja, vielleicht wird sowas halt auch besser und irgendwie auch so ein bisschen intuitiver, aber Stand jetzt ist es so, dass da absolut keine zwischenmenschliche Beziehung bei entsteht.
Bin ja ein großer Freund von Südostasien und auch da eine kleine Anekdote von wegen keine Sprache. Ich glaube, es war 2016, kambodschanische Grenze, und wir sitzen in einem Bus, Doppeldecker, nur, wie sie da genannt werden, Pharangs, also nur Ausländer, also nur Touristen, die von A über die Sache geschleppt werden. Und der Busfahrer steht auf und sagt irgendwas und geht zu dem Ersten und sammelt den Passport ein. Und das hast du schon mal oft erlebt. Das heißt, die Organisation, mit der du rüberfährst, nimmt den Passport von dir, gibt den an der Grenze ab. Das wird dann alles gecheckt, guckt und dann kriegst du dein Passport wieder. Du verstehst kein Wort. Also du, Passport, so, und dann weißt du ungefähr, es geht hier irgendwie um den Pass, und du gibst den Pass raus, weil du es jetzt halt schon 7., 8. Mal gesehen hast. Dann kommt der Busfahrer wieder, gibt Leuten Passports, und Leuten halt auch kein Passport. Und ich hatte war dabei, dass ich kein Passport bekommen habe.
Ach, Scheiße.
Und guck ihn halt an und sage, hey, hey, Passport, Passport. Und er schüttelt mir im Kopf und fährt halt los. Und wir fahren über diese Grenze. Ich habe kein Passport. So, bin aus diesem Fahrenden, der offene Türen, alles, bin raus. Steht ein Typ mit Kalasch, also Kalaschnikow, Knarre, MP, was weiß ich, Sturmgewehr vor mir. Und ich bin jetzt ein Flüchtling. Und stehe da halt und da siehst du immer diese kleinen Jungen, der angehalten, die kommen dann raus und versuchen dann zu übersetzen, mit dir zu sprechen auf einem gebrochenen Englisch. Keine Wort, kein gar nichts. Das Ding war, dass mein Passport verloren gegangen ist. Von A nach B, weißt du, von Stapel A nach Stapel B irgendwie verloren gegangen ist. Aber bis das alles geklärt worden ist, ohne Sprache, ohne irgendwas, wir hatten keinen Google-Übersetzer, wir hatten gar nichts. Und dann mit einer angeschlagenen Waffe im, also, weißt du, in meinem Gesicht, so, aber der hat einfach eine, so, und fühlt sich bedroht von einem kleinen Deutschen, der da ein bisschen durch die Gegend läuft und seine Sachen haben will. Crazy. Ich habe ihn wiedergekriegt am Ende des Tages. Ist alles gut gelaufen. Aber du hast erstmal ein mulmiges Gefühl. Du hast ein mulmiges Gefühl und kannst dich da nicht verständigen, kannst die Sprache nicht, bist halt auch einfach nur ein Touri, so, mit 50 Touris und unwichtig.
Ja, mein Albtraum. Aber du hast dich wahrscheinlich auch nicht super gefühlt dabei, von daher.
In diesem Moment nicht, aber ich kann dir 2000 Momente nehmen. Jetzt muss ich noch einen gegensetzen. Wir sind mit dem Bus damals, mit dem, wirklich mit so einer, ja, es ist ein Local-Bus. Du musst vorstellen, da fährt ein Bus von Thailand bis nach Laos runter. Das ist direkt im Mekong-Delta. Mhm. Und dort braucht man Baustrukturen. Hölzer, Steine, aber auch Hühner und Tomaten und Chilis. So. Und jetzt wirklich, das ist ein Bus, müsst ihr euch vorstellen. Kein Doppeldecker, sondern ein ganz normaler Bus, der komplett voll ist mit Menschen. Alle Art, aller, wirklich alt, jung, Babys saßen neben mir. Und in dem Gang liegen Ziegelsteine, Dachziegel, Hölzer, wirklich Stemmhölzer, alles. Da ist alles dabei. Und wir halten immer so, alle 3 Stunden halten wir an irgendeiner Stelle. Und dann packt einer irgendwas aufs Dach. Das sind riesengroße, also gelber Sack, kannst du nicht vorstellen. Wahnsinnig große Tüten groß von Chilis, getrockneten Tomaten, alles, was es da gibt. Das wird aufs Dach geschnallt. Und dann fahren die weiter zur nächsten Station. Und du merkst irgendwie, das wird immer voller und immer, also auch Hühner, da läuft irgendwann ein Huhn rum. Und wie gesagt, wir sind 9 Stunden in diesem Bus und der Bus lebt. Und vorne ist ein Fernseher eingebaut und da läuft die ganze Zeit, also ich nenne es thailändischen Schlager, aber es ist halt einfach eine schrille Musik, die für meinen Kulturkreis eher ungewohnt ist und dazu halt auch eine hohe Stimme. Aber die Leute, für die ist das ganz normal und du lebst das, du bist vollkommen drinne. Und irgendwann sitze ich halt in meinem Sitz und das Dach, ich lüge nicht, wirklich nicht, das Dach bricht ein. Und zwar nicht bricht, sondern es ist so eine Wölbung im Dach. Und die kommt halt so auf einen halben Meter auf meinem Kopf, hängt das Dach des Busses. Und der Typ kommt zu mir, entschuldigt sich und hin und her und nimmt Baumaterial, was neben mir im Gang liegt, und stemmt so ein Eisen zwischen über das Dach und dem Boden. So. Und sagt, sorry, sorry, sorry. Ab dem Zeitpunkt war ich für ihn im Visier. Und wir hatten so eine Connection. Und dann bin ich von Ort zu Ort immer wieder mit ausgestiegen, habe eine kurze Kippe geraucht, gefragt, ob ich helfen kann. Das heißt, wir hatten so ein Bonding. Und jetzt muss man wissen, wir sind irgendwann angekommen. Wie gesagt, wahnsinnig lange, aber in Thailand hast du ein anderes Zeitgefühl. Und du kommst an. Du bist einfach glücklich, dass du angekommen bist. Alle Menschen, die ausgestiegen sind, waren glücklich, dass sie gesund und heile an ihrem Punkt angekommen sind, okay? Und jetzt müsst ihr vorstellen, im asiatischen Raum, das kennt ihr vielleicht auch, man verneigt sich. Man macht die Hände voneinander und verneigt sich. Und die Tiefe der Verneigung zeigt im Endeffekt, wie dankbar du der anderen Person bist. Und jetzt war es so, dass ich mich nach vorne geneigt habe und habe mich bedankt für meine Rettung des Lebens und für die tolle Fahrt. Und weil ich unterstützt habe und das alles und hin und her, hat er sich wirklich, wirklich noch viel, viel tiefer verneigt, was für mich eine wahnsinnige Ehre war. Es war ein sehr, sehr, sehr emotionaler Moment für mich. Und es war eine Wahnsinnsfahrt und ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Geschichte schon erzählt habe. Und ich werde sie auch noch ganz oft für mich erzählen, weil es ist unbelievable war. Wie gesagt, 9-10 Stunden Busfahrt, wirklich nur mit Locals. Wir waren die einzigsten Touris. Wir haben kein Wort verstanden. Und Huhn, Kind und Kegel, alle sind mitgefahren. Das war Wahnsinn. Und Sprachbarriere, wie gesagt, ein Grinsen, ein Lachen, das sagt so viel und ein wie gesagt, ein Danke mit einer Körperhaltung. Und wir haben uns nicht verstanden. Aber es war ohne Worte, war das Verständnis da. Und es war eine ganz tolle Begegnung.
Das finde ich auch echt toll. Also, das ist halt einfach so mimisch passiert, ne? Und also, ich will jetzt nicht so boomermäßig klingen und die ganze Prä-Smartphone-Zeit irgendwie glorifizieren, aber es macht schon was mit dem Sozialen. Ich meine, auch jetzt irgendwie im Kleinen, wenn du jetzt hier irgendwo bist und denkst, ey, wo ist mein Zug, ey? Dann gucke ich einfach in die Deutsche Bahn-App und sehe, was los ist. Ich habe also wirklich nur im extremen Ausnahmefall oder wenn irgendein Rentner da steht oder sowas, der das irgendwie Gespräch mit mir sucht, irgendwie wirklich immer very open to Rentner, warum auch immer.
Das war damals schon so.
Ja, ja, ist auch nicht, die lieben mich. aber da, du hast ja sonst nicht unbedingt die Notwendigkeit. Du kannst ja alles Mögliche googeln. Wo geht's hier zu XY? Ey, ich muss doch keinen fragen. Ich habe doch Google Maps, oder? Der zeigt mir den kürzesten Weg. Ob per Bahn, zu Fuß, per Auto, whatever.
Kassieren ohne Kassiererinnen. So, du kannst ja einfach alles
das,
schon
das
machen.
Hat, ne? Ja, das hat alles natürlich irgendwie auch seine Vorzüge und so. Aber wenn ich dann sowas höre wie deine Story, und du weißt so, wir werden uns, verbal werden wir uns ja nicht verstehen, aber es gibt halt diese nonverbale Ebene. Und irgendwie funktioniert es ja doch so. Und du hast ja auch dann diese Respektsbekundung dann halt auch als solche verstanden. Er dann eben auch, was du dann getan hast oder dass du es auch für ihn getan hast und so. Und dieses gegenseitige Verständnis, das finde ich stark einfach, ja.
Und das kannst du, glaube ich, wirklich nur, wenn du in den Austausch gehst. Und deswegen, Götz, animiere ich dich doch einfach mal. Vielleicht einfach bei deiner nächsten Reise im Umland vielleicht auch einmal auf einem Privatgelände von jemandem dein Auto hinzustellen. Weißt du? Nicht einfach hinzustellen. Nein, aber manchmal haben die doch, bieten die so Parkplätze an. Und dann hast du vielleicht mal die Möglichkeit, kannst du gemeinsam essen, ein bisschen quatschen und dann gehst du aber am Ende in dein Auto zurück und hast dein Safe Space. Muss ja nicht. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, ich kann nur wirklich vom Positiven, ich habe natürlich auch einen Negativen und kann da auch ein, zwei Negative, aber die Positiven überwiegen wirklich. Und ich wollte ja nur vom Wandern sprechen und jetzt bin ich doch ein bisschen in allgemeinen Reisegeschichten ausgeschwelgt.
Du, da reden wir im Prinzip seit Folge 1 drüber, dass du das mal machen wolltest.
Ja, ich bin unvorbereitet, Digi. Ich hatte noch so viele Sachen, die ich noch mit reinbringen wollte, glaube ich. Und jetzt monopolisiere ich hier kommt so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde rum.
Ey, ich sehe das absolut als wiederkehrendes Format.
Schön. ja, tatsächlich arbeitet meine Partnerin gerade an einem Reiseführer. Und genau, sie plant da gerade oder ist dabei, ihre Reiseerlebnisse, ein Reisetagebuch und die dann jetzt mal zu verschriftlichen und dann mit Bildern natürlich auch und in Kooperation. Vielleicht sogar, wer weiß, vielleicht sehen wir da mal was.
Mit unseren Werbepartnern mit der Deutschen Bundeswehr.
Richtig, richtig. Vielleicht Proudly Presents bei Abfahrt A2, you know. Und also genau, ich denke, Wandern wird mich auf jeden Fall noch weiter begleiten und reisen sowieso.
So wie dich das Thema unerwartet getroffen hat, Roman, gibt es ja auch manchmal Songs, die einen unerwartet treffen.
Boah, diese Überleitung.
Allerdings gibt es die. You bet, dass es die gibt. Ja, das stimmt. Es stand tatsächlich auf dem Plan. Und zwar war es wie folgt. Es hat mich in eine größere Sache irgendwie reingeritten. Beziehungsweise war es dann noch ein bisschen anders. Ich habe kürzlich erst eine Doku auf Arte gesehen, beziehungsweise auf YouTube, über J.R.R. Tolkien, die wahre Geschichte der Ringe. Da ging es dann letztlich darum, wie der Herr der Ringe so an der Biografie von Tolkien hängt und was da wie beeinflusst wurde. Super sehenswert auf jeden Fall. Kann ich jedem Freund vom Herrn der Ringe definitiv ans Herz legen. Ich glaube bei Arte selbst noch und bei YouTube auch. Was dort aber auch erwähnt wurde, ist, und das war wirklich skurril und das habe ich überhaupt nicht erwartet, ist, dass es auch 1968 ein Lied gab zu diesem ganzen Büchern und so weiter. Es waren ja vorher hauptsächlich die Bücher, bevor Peter Jackson das Ganze dann halt eben nochmal mit dieser fantastischen Trilogie dann einfach verfilmt hat. Aber 1968 gab es auch ein Lied und das heißt The Ballad of Bilbo Baggins und wurde gesungen von niemand Geringeren als Leonard Nimoy. Und es ist halt wirklich so ein 68er USA-Pop-Ding, wo auch die Leute wirklich so am Tanzen singt. Und Leonard Nimoy, wahrscheinlich der charismatischste Typ der Welt, ich weiß es nicht, zumindest vermutlich der netteste. Ich habe es nämlich dann nachher noch gesehen, wie er das auf einer Convention irgendwie mal angestimmt hatte. Es ist super sweet einfach. Und es war wirklich fantastisch. Und das hat mich zu einer anderen Sache dann nochmal geführt. Mhm. Sven, du bist gerade noch so skeptisch am Gucken oder fragend. Das ist absolut berechtigt. Das ist
1968, sagst du?
Ja.
Okay, weil es gibt ja noch eine der Herr-der-Ringe-Verfilmung, aber die ist von 78. Mhm. Okay, deswegen hatte ich gerade gedacht, ob das vielleicht im Rahmen des Filmes nochmal ein Titel ist. Aber okay, jetzt, ich höre erstmal weiter.
Das war vorher gewesen sein. Weiter. Ja, also es war halt irgendwie auch so 69 und so. Also,
aber das muss dann ja auch vor Star Trek gewesen sein, oder?
Das war dann auch vor Star Trek. Also er sah schon halt total aus wie Spock, aber das ist halt einfach, weil man es so einfach mit Leonard Nimoy verbindet. Ja. Aber Star Trek, Götz, ist erstmal ein gutes Thema, beziehungsweise Science Fiction im Besonderen.
Du hast dir Musik von James T. Kirk angehört?
Nein, das nicht. Allerdings habe ich einen Artist gefunden, der sich Meco nennt oder Meco, M-E-C-O geschrieben. Mhm. Sagt euch nichts, hat mir auch nichts gesagt. Ich bin drauf gekommen, vor allen Dingen durch, jetzt kommt eine kleine Schleife, Fatboy Slim. Ihr kennt sicherlich das Lied Praise You.
Ja.
Was wahrscheinlich ungefähr 5000 Samples drin hatte. Ja. Fatboy Slim einfach völlig krank. Also auch da gibt's auf YouTube, Tracklip heißt der Kanal, meine ich, sehr schön knackiger 1-2 Minuten oder so, wo dann so ein bisschen die ganzen Samples dargestellt werden. Super Darstellung, wer sich für sowas interessiert, ist dort bestens aufgehoben. Und dort wurde unter anderem ein Track gesampelt aus der Compilation Mickey Mouse Disco. Und zwar war es anscheinend in den 70ern, wo Disco ohnehin eine sehr große Sache war, gab es von jedem Scheiß eine Disco-Version. Unter anderem auch Mickey Mouse Disco, in dem dieses Lied dann aufgetaucht ist, beziehungsweise was dort gesampelt war. Warte mal kurz. Das Lied heißt It's a Small World, ist auf Mickey Mouse Disco drauf. Ihr spielt es nur einmal an und ihr hört direkt das Sample raus. Danach passiert nicht mehr so viel, aber generell erstmal interessant. Und da habe ich mich gefragt, ob das irgendwie so ein Trend war. Und wie ich schon sagte, also da ist einiges passiert. Unter anderem hat Meco dann eben auch 1977 direkt bei Star Wars Release komplettes Disco-Album rausgebracht von Star Wars, wo er nichts darüber wusste. Und es hieß auch Inspired by Star Wars. Wenn man das Cover sieht, es hat da wirklich gar nichts mit Star Wars zu tun. Es sind halt zwei Typen mit irgendwie so einem Weltraumhelm auf, also ein Typ und eine Frau, die dann irgendwie funky so ihre Hintern aneinander irgendwie so bumpen. Eine Szene, die bei Star Wars nie so vorgekommen ist.
Leider.
Interessanterweise, ja, gibt's auch Disco-Versionen von Den Zauberer von Oz, Ding Dong, The Witch is Dead, sei hier auch erwähnt, Star Trek und auch Superman. Also okay. Es ist wirklich, die 70er Jahre waren in vielerlei Hinsicht wild, aber das ist eine wilde Ader, die mir vorher noch gar nicht bewusst war. Wir werden bestimmt einiges dann noch ein bisschen verlinken in den Shownotes. Eine irre Welt, die sich da einem auftut, die dann aber irgendwann beendet wurde. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass von Matrix oder so nochmal der Disco-Soundtracks oder sowas rausgekommen ist. Von der tollen Matrix-Trilogie.
Nee. Von Blade gab es nochmal einen Techno-Track, aber.
Ja, das stimmt. Der ist auch im Film dann irgendwie noch aufgetaucht, aber ja. Bei Star Wars oder Star Trek war ja Disco völlig out of context. So, das hat ja gar keine Rolle einfach gespielt. Und ich fand es so bemerkenswert, dass bei Star Wars es halt wirklich mit Release schon direkt mit veröffentlicht wurde.
Damals schon die Kuh gemolken, so wie es geht.
Wilde Zeiten.
Ja, total.
Wilde Zeiten.
Also, das waren besondere Tracks auf jeden Fall.
Ja. Ja. Das ist ein rundes Ding, würde ich sagen, oder nicht?
Das ist ein rundes Ding, ja. Wer mehr besondere Tracks will. Ich versink jetzt wieder in meine 80er modern Pop-Japanese-Disco-Welt und träume das, Sven's.
Aber da kannst du mir echt noch mal ein, zwei geben, weil ich kann hier, vielleicht können wir uns da austauschen. Ich habe so einen Typen, und vielleicht kennst du den, der hat seine Schallplattenspieler am Fenster stehen und dann macht er sich ein Käffchen und dann macht er die Schallplatte an, stellt die dann auch hin. Und du hörst die ganze Zeit oder mit Blick auch auf den Schallplattenspieler die Mucke. Da habe ich echt einige geile japanischen Funko-Disco-Dinger die ich dir vielleicht mal zukommen lassen kann.
Sehr gerne. Also ich bin mehr oder weniger zufällig wirklich drauf gestoßen. Doch, also es war schon wirklich zufällig, weil mein YouTube-Algorithmus mir zufällig eine Platte reingespült hat, beziehungsweise ein Mixtape von MF Doom und Tatsuro Yamashita. Und der erste Track hat mich schon so weggeballert, dass ich gar nicht glauben konnte, dass das einfach nur irgendein Blend ist, was irgendein Fan oder sowas dann gemacht hat. Ich habe nachher auch die Reddit-Posts und so weiter von ihm gesehen. Der war super sympathisch und bemüht und so. Und aber man hört den ersten Track und denkt, ey, das könnte auf jeden Fall eine MF Doom-Produktion irgendwie sein. Dann hast du noch diesen ganzen Nujabes-Kosmos und so weiter, der sich dort auftut. Und
ja.
Darüber bin ich dann auf eine Playlist bei Spotify gestoßen, die ganz viel unter anderem diesen Artist auch drin hatte und noch viele andere. Alles aus der 70er, 80er Reihe. Man sieht da auch häufig wirklich super sympathische Japanerinnen oder Japaner, die dann auch irgendwie einfach sagen, so, hey, ich bin hier gerade irgendwie bei meiner alten Tante und lege hier ein paar Platten auf und nachher tanzt man hier noch ein bisschen. Und das halt wirklich so eine Teezeremoniestimmung irgendwie. Und das ist so wholesome, das Ganze irgendwie. Das bockt mich gerade total an. Vielleicht ist es Eskapismus, aber es guter Eskapismus.
Wie gesagt, auch da kann ich ja wirklich viele asiatische Menschen auch schon getroffen. Einfach ein ganz anderer Umgang miteinander. Wie gesagt, eine ganz andere Freundlichkeit, eine ganz andere, also Kontaktscheue so. Also anfassen muss nicht unbedingt sein, aber super zugewandt, super freundlich. Also da kann ich auch nur Positives erzählen. Ich habe dir mal gerade hier MRJ, das ist der Typ, den ich meinte. Habe ich dir mal gerade reingesetzt. Das ist ein ganzes Mixtape, das geht eine halbe Stunde. Das kannst du wirklich, genau was du sagst, die gleichen Vibes, Samurai Champloo, Nujabes, so. Und die sind natürlich auch inspiriert durch ihre Zeit damals. Ne? Es ist natürlich, wie viel davon und in den europäischen Markt überhaupt gekommen ist, nach Deutschland gekommen ist, das ist ja genau die Sache.
Stark.
Deswegen für uns ist das echt der Oberhammer, da jetzt dran teilzunehmen.
Total. Und irgendwie ist das jetzt ja auch wieder... Also wird der Kreis jetzt irgendwie wieder zusammengeführt, weil wenn Sven und ich und der gute Laszlo unsere Vatertagswanderung machen, was wird da immer gespielt?
Oh,
natürlich der Samurai Champloo Soundtrack.
So. Das, und da wandern wir. Da wandern wir einen ganzen Tag, sind wir unterwegs.
Ja.
Schön. Ja, freue ich mich auch schon wieder drauf.
Egal. Ich auch, total.
Ja.
Ist eine Folge, oder?
Ist eine Folge.
Was soll ich euch noch erzählen, was ihr nicht selber wisst, um den guten Dendemann zu zitieren? Ich habe letztens erst noch eine laut.de Review gelesen, die haben manchmal so eine Meilenstein-Kategorie und da wurde gefährliches Halbwissen angepriesen. Eine Schande, dass es immer noch nicht auf Spotify verfügbar ist. YouTube hat da gute Dienste. Auch das kann ich immer wieder nur wärmstens empfehlen. Sehr gut gealtert auf jeden Fall. Zieht's euch rein. Und was ihr euch auch reinziehen solltet, ist auf jeden Fall die nächste dritte Abfahrt, die nächste Folge Abfahrt A2. Ich werde hier jetzt keine Versprechung machen, was dieses Jahr euch noch alles erwarten wird. Aber seid euch gewahr, es wird bestimmt Großes sein, um da mal die Erwartungshaltung möglichst hoch anzusetzen, damit ihr alle enttäuscht dann irgendwann am Ende des Jahres rausgehen könnt. Wie dem auch sei, ich freue mich, dass ihr dabei seid und damit meine ich nur Sven und Götz, darüber freue ich mich natürlich auch sehr, aber besonders freue ich mich über all die da draußen, die das hier hören, die uns die Treue halten und die hoffentlich jetzt auch Bock haben auf einen geilen Japan-Urlaub. Vielleicht als Community-Event, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber hey, lass uns doch einfach mal drüber nachdenken. Also, bis zum nächsten Mal, haut rein, es hat mich sehr gefreut, ciao.
Gut, Community-Treffen in Japan, geil, ich freue mich. Und Dende, wann kommt das Album? Soll jetzt mal langsam ein neues Album droppen. Fände ich auch mal ganz cool.
Der hat 2 Tourtermine in Hamburg. Ich glaube sogar Open Air dieses Jahr.
Ich habe nur mitbekommen über Fest und Flauschig, dass Böhmermann gemeint hätte, dass er ihn mal angeschnackt hat, was mit dem Album wäre und er da wohl dran wäre. Von daher, ich würde mich freuen, mal auch wieder was Neues von ihm zu hören. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr schenkt immer wieder. Und heute mal ein bisschen mein Wandermonolog. Ich glaube, ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vorbeiging. Wenn man da so für ein Thema brennt, dann geht das doch einem schnell dann von der Zunge. Und natürlich auch, das Format dürfen wir jetzt natürlich auch wieder mitnennen. Die 5. Abfahrt nicht zu vergessen. Von daher, hier gibt's immer geilen Stuff auf die Ohren. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Fahrt vorsichtig und gute Fahrt.
Jo, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2 und wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wundervolle gute
Nacht.
Wann immer ihr das hört. Und ja, die nächste 5. Abfahrt ist, glaube ich, tatsächlich auch erst im 5. Monat dran, musste ich mit Schrecken und einem etwas weinenden Auge feststellen.
Der vorne Monat Mai.
Ja, aber das ist trotzdem irgendwie das, was mir in dem Format noch nicht so ganz gefällt. Dass da immer so viel Pause zwischen
mehr
ist.
Mehr Vorbereitungszeit, Götz. Mehr Vorbereitungszeit.
Ja, ja, man muss die positiven Sachen daran sehen. Das ist richtig, Sven. Ja, genau so. Und Vorbereitungszeit ist absolut kein Stichwort, wie ich jetzt zu meinem sinnlosen Wissen rüberkomme. Aber es ist etwas, was mich so in der letzten Woche mal so überrannt hat, möchte ich mal sagen, beziehungsweise mal wieder so ein Fakt, den ich beim Fernsehen gesehen habe und mir danach dachte, oh, das ist irgendwie, also wenn man es weiß, erstaunlich nachvollziehbar. Und zwar habt ihr euch schon mal gefragt, wo das Wort Jeans herkommt?
Französischen?
Nee.
Englischen?
Gar nicht schlecht, Sven, weil, also Levi Strauss hat ja quasi die Jeans erfunden, so wie wir sie kennen, als Arbeitshose im Zeiten des Goldrausches. Und er hat so dieses sehr dicke Garn aus Europa importiert, um daraus dann halt die Hosen zu nähen. Und wenn ich das richtig jetzt zusammenkriege, dann wurde dieses Garn in Frankreich gesponnen und wurde über Genua in die USA verschifft. Und der französische Name für die Stadt Genua ist Genève. Also G-E-N-E-S mit irgendeinem Akzent darüber. Und da, wenn man halt englischsprachig aufgewachsen ist und dann dieses Wort Genet liest, man dann ja unweigerlich Jeans draus macht, also ne, im Prinzip so das Wort für Gene, hat man das einfach Jeans genannt. Und so hat die Jeans ihren Namen gekriegt. Und irgendwann hat sich die Schreibweise halt mal verändert. Aber es ist, ich habe da so drauf geguckt. Also ich habe es dann nochmal gegoogelt, also da auf dieses Wort Genet und dachte mir, ja, das macht vollkommen Sinn. Ja.
Aber ohne Hose geht auch.
Ohne Hose geht auch.
Und damit gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.